Erhebe dich, Galakrond, erhebe dich. Das war Rafim oder Rafem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn jetzt tatsächlich ausspricht. Man hört auch mal wieder was anderes. Zumindest nach meiner Wahrnehmung. Das ist ein Hearthstone-Charakter und der kommt jetzt nach WoW.
Ja, also denken wir, ne? Also ja. Ich meine, vieles spricht dafür. Wir haben den in den Daten ja schon vor, keine Ahnung, in der Beta, glaube ich, das erste Mal warst du aufgefasst. Und jetzt im 10.05 hatten wir erst so einen kleinen, man hat ja mal dieses, was ist neu, wenn man einloggt und dann steht da, was ist neu und dann steht da, keine Ahnung, M+, neue Season und was weiß ich was. Und zu ja. 10.05 ist es eben, wenn ihr da auf was ist neu oben klickt, also Escape, ne, Spielsteuerung, Escape, oben was ist neu, dann kriegt ihr halt zu 10.05 noch diesen Bildschirm, da könnt ihr den immer wieder aufrufen. Und da ist rechts so ein kleiner Teaser für den Handelsposten und da sieht man ein Bein. Einfach nur so ein Bein und das war schon so ein minimaler Teaser und jetzt hat Blizzard ein Thumbnail für ihren neuesten Handelsposten-Werbevideo. Da erklären die kurz in anderthalb Minuten, was der Handelsposten so ist. Und dort ist dieses Bild, was dort abgeschnitten ist, einfach als Thumbnail komplett drauf. Und ja, das ist Rafim halt. Ne? Also ich kenne ihn persönlich nicht.
Ja, ich bin auch kein großer Hearthstone-Spieler. Dementsprechend ist das so ein bisschen, tappen wir beide so ein bisschen im Dunkeln. Genau, er ist auf jeden Fall Archäologe, so viel weiß ich. Und er kommt in unterschiedlichen Hearthstone-Stories vor. Unter anderem ist er aber mit daran, wie sagt man, verwickelt, wenn es in Hearthstone darum geht, Galakrond wieder zu erwecken. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt zu den Dragonflight oder zu den Dracheninseln natürlich auch passt, ne?
Ja, vor allem, wir haben ja immer noch dieses Gebiet, Neltharus, ne, da diese Neltharus-Akademie, wo ja dieses, nicht Toilette, boah, wie heißt dieses, ich verwechsel das Wort immer mit Toilette, was denn, das ist das Ding, was wir da holen, was wir dann abgeben.
Neltharus.
Ja, der, was wir dann abgeben.
Der Lokus, oder?
Der Lokus, genau, ich hab mir das im Kopf immer als Toilette abgespeichert.
Ich glaube, es ist einfach nur Latein für Ort.
Ja, keine Ahnung, aber. Sure. Locus ist für mich irgendwie immer Toilette und dann so kann ich mir das anscheinend doch nicht merken. Ja. Da kann ja immer noch, wir wissen ja immer noch nicht, warum die Splitterflammen oder wer der Anführer überhaupt oder Großanführer der Splitterflammen ist, das wissen wir ja immer noch nicht. Das könnte ja natürlich dahinter stecken, aber auch, ne, so, wir haben immer noch keinen Anführer hinter den Primalisten. Das könnte ja auch immer noch sein, ne?
Das stimmt. Es gibt auch ein Interview von Steve Denuser jetzt, was ich dazu gerade kurz dazu nehmen will, weil da sagt er etwas Wichtiges, was dieses Thema betrifft mit Hearthstone-Charaktere. Der sagt da eigentlich im Grunde genommen, er sagt nochmal explizit, Hearthstone-Lore ist nicht Kanon, ja? Also alles, was irgendwie in Hearthstone passiert, das ist nicht kanonische Lore, das ist eher so ein bisschen Spaß haben. Und wenn jetzt Charaktere von Hearthstone nach WoW kommen, muss nichts genauso sein wie in Hearthstone. Ja? Also jedes Detail im Lebenslauf oder was der macht, wie der was macht und so weiter, das kann alles anders sein in WoW
als quasi ein neuer Charakter. Ne? Also er wird eine neue Baseline-Story, er kriegt eine neue Story, er kriegt einen neuen Background. Ja gut, das haben wir ja auch schon, ne? Wenn wir jetzt so Fähigkeiten in Heroes of the Storm oder sowas aussehen oder in Hearthstone, das ist. Aber es ist ja auch gut, glaube ich, weil Hearthstone ist ja eh so ein verrücktes Tavernchen.
Absolut, es gibt voll die coolen Sachen in Hearthstone, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so drin, weil irgendwann bin ich raus mit dem Kartenspiel und dann wieder rein, habe ich nicht gefunden, aber da gibt's so coole Dinge wie so irgendwie Meereskreaturen, die mit Teufelsmagie verdingst sind, dass du halt Unterwasserdämonen hast.
Ja, ja.
Das hast du in WoW nicht, weil in WoW ist alles ein bisschen immer gestrickt, sag ich mal. Ja. Genau. Und in Hearthstone können die Artists und so weiter, die können ja komplett frei drehen, die können machen, was sie wollen. So.
Ist aber auch, glaube ich, ganz geil, oder? Ich glaube, so wenn du im WoW-Art-Team bist und willst dir so eine kreative Urlaubspause nehmen, dann gehst du halt mal ein halbes Jahr rüber nach Hearthstone und lässt deinen Kopf freien Lauf. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, die da Blizzard hat.
Definitiv.
Was ich aber jetzt gerade mal zu Rafim, ich bin gerade momentan dabei, ich mache so ein gewisses, nicht Let's Play, sondern Loreplay. Ich queste ja gerade noch mal alle Quests wirklich durch mit in-deep und wirklich durchlesen. Und gerade mit dem heutigen Wissen, ne, wenn wir jetzt durch ein Raid so sind, ist das noch mal eine ziemlich spannende Sache.
Dragonflight oder
Dragonflight? Erst Dragonflight und dann tatsächlich komplett WoW. Das fängt gerade an. Also wir versuchen gerade so einen Leitfaden zu finden für Classic, weil Classic halt echt schwierig ist.
Ich muss dich vorwarnen, weil ich mache das schon länger. Erstens, es dauert unglaublich lange. Also jetzt, wenn du komplett WoW machen willst, ne?
Ja.
Und zweitens muss ich sagen, alles vor Mist of Pandaria ist super schwer zu folgen. Also das ist so chaotisch und durcheinander, ja, insbesondere durch den Kataklysmus. Ne?
Das merke ich gerade. Ich bin gerade auch so ein bisschen am Überlegen, nehmen wir nur die Startzone und so weiter. Ich möchte eher so ein mit standheutigem Wissen da dran gehen, also jetzt auch nicht RP-technisch, sondern wirklich standheutiger Wissen, das in das mit dem Licht von heute und vor allem eher Leute abholen, um Lore von Anfang an erträglicher zu machen für Leute, die wirklich von Anfang einsteigen wollen, aber wie gesagt, Classic und sowas ist natürlich komplett schwierig, aber man kann erklären, warum ist Illidan ein Illidan, warum bekämpfen wir ihn und der ist dann gut, sowas halt, ne?
Das macht richtig Spaß. Da kann ich dir vielleicht, wenn du auch darauf noch Bock hättest irgendwann, kann dir auch empfehlen, nochmal Warcraft 3 mit dem heutigen Wissen
Boah, ja, hab ich gemacht im Stream von einem halben oder dreiviertel Jahr. Und so kleine Texte, wo du dir denkst, ja genau, das ist mega.
Ja, auf jeden. Also, was Kel'Thuzad irgendwie auf einmal über die brennende Legion sagt oder so. Natürlich, manche Sachen passen nicht so. Da merkst du direkt, okay, da hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Aber bei einigen Dingen, da merkst du auch so, okay, Blizzard hat das irgendwie schon versucht, irgendwie miteinander zu verheiraten.
Was sie auch den Witz dazu nehmen. Ne? Also du merkst richtig, die haben wahrscheinlich alle als Aufgabe vorher nochmal gekriegt, ihr spielt jetzt alle nochmal das Warcraft 3 Frozen Throne durch und dann setzt ihr euch an die Quest. Merkst du. Nee, aber wie gesagt, ich mach gerade Dragonflight und ich bin gerade angekommen in den Ebenen von Onara. Und in den Ebenen von Onara mit den, da kommt ja am Anfang die Primalistin, ne? Diese ohne Haare Dame, Nachtelfendame mit einem.
Die Nachtelfin, ja.
Genau, mit einem Tauren und einem, keine Ahnung, mit einem anderen Schaman. Sind ja alles so Schamanen. Und da versuchen sie ja, die Zentauren rüberzubringen. Also, dass sie ihre Windmagie aufgeben und gegen Sturm wechseln. Was ich auch noch mal ganz interessant finde, wo wir irgendwann noch mal drüber reden müssen, wegen Wind, Sturm, wo ist der Unterschied? Versklavte Elementare und Elementare, die einem freiwillig helfen und oder Chaos und sowas. Aber das ist auch noch mal ein Thema für sich. Aber was mir dann kam, ist, wenn da wer hinterstecken würde, hinter den Primalisten, gerade wenn man jetzt auch so an Kurok denkt, Taure, lange in der Entwicklung. Und wenn wir jetzt so an Desolage denken und da die Zentauren und sowas. Ich verstehe nicht, warum die überhaupt an die Zentauren wollen. Und dann kommt aber wiederum die Sache mit Neltarus da oben, dass da so die archäologischen Gründe sind. Und irgendwie ein Neltarion über sein Gebiet hinaus drüber,
Ich glaube, der Gag bei den Zentauren ist doch im Wesentlichen, dass zwei Dinge. Erst einmal Onara selbst, also der Windgott, dass man sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt unseren Sturmdrachen, Razagelf, und dass man die Kräfte, die sowieso zusammengehören, nochmal vereint, damit der Sturm noch heftiger wird quasi. Mhm. Also dass das einfach eine gute Energiequelle für die Art von Magie war, die sie gerade sowieso anwenden. Das ist das eine. Zum anderen ist es, glaube ich, der smaragdgrüne Traum. Die wussten, dass wenn sie an den smaragdgrünen Traum wollen, dass die Zentauren ein Problem sind. Und deswegen mischen sie die ein bisschen auf.
Ja, aber glaubst du, man braucht so die... Ist es mit dem... Aber sagen wir andersrum. Dann ist es ja quasi mit den wilden Göttern, hatten wir schon mal übrigens das Thema, ist es ja quasi so wie mit den Loa. Der wilde Gott wird stark, weil die den anbeten, ne, die Zentauren. Ja. Und ihn sozusagen, durch ihre Energie, was weiß ich, kriegt er Macht, was auch immer. Und die Primalisten nehmen ihn dann für Razagev, oder wie? Dann wäre das ja quasi genau das Gleiche mit den wilden Göttern. Aber dann sind dann die Loa einfach nur tote wilde Götter?
Ich glaube, das hatte ich schon mal in einer vergangenen Episode gesagt. In meinem Verständnis sind die Loa wilde Götter. Das ist nichts Unterschiedliches. Lore ist nur der Name, den die Trolle den wilden Göttern gegeben haben.
Ja. So denke ich. Aber ist schon eine Verbindung. Die Verbindung ist da zwischen denen.
Ja, würde ich sagen. Das ist so wie, sage ich mal, im Judentum heißt der Gott Jehova und im Christentum ist es einfach der Herrgott oder so ähnlich und im Islam ist es vielleicht Allah. Aber trotzdem haben alle diese drei Religionen den gleichen Ursprung und sie beziehen sich auf dieselbe monotheistischen, abrahamitischen Ursprung und meinen auch die gleiche Gottheit. Auch wenn sie das dann im Weiteren anders ausgestalten.
Ne? Und wenn wir jetzt dann da mal so reinziehen mit da oben dieser Also du würdest da keinen, glaube ich, Zusammenhang sehen, ne? Dass die Zentauren wegen archäologischen Gründen oder so in der Ebene von Anara, dass halt da vielleicht doch ein bisschen mehr ist und Neltharion da so ein bisschen mehr geforscht hat und man vielleicht darüber hintenrum noch was anderes ran wollte.
Also dass Neltharion dort was gemacht hat, auf jeden Fall. Es gibt ja diesen einen Ort, den du meintest. Mhm. Aber die Zentauren haben damit, glaube ich, nichts zu tun. Mhm. Die Zentauren interessieren sich nicht für solche Dinge. Also sie interessieren sich für ihre eigenen Traditionen und ihren eigenen Kult. Die haben ja einen extra Clan, der sich nur um dieses Kram kümmert. Also, sie haben zwei. Einer, der sich um Onara kümmert, die Onir, glaube ich. Und dann einen Clan, der kümmert sich ja um die Windmagie. Ahnenlehre.
Ne? Ja, sowas, ja, genau.
Genau. Aber die interessieren sich nicht wirklich für andere Kulturen.
Also nee, vor allem, sie so lehnen den Sturm ja auch völlig ab. Das ist ja in den ihren Augen Missachtung und verbotene Magie. Ne?
Also genau, das verboten. Ist für sie, genau, für sie ist das, also da kann man jetzt überlegen, ob das eher etwas ist, was von Onara kommt. Ne? Dass Onara zwar ein Windgott ist, aber dass sie halt nicht so zu einer Perversion des Windes werden will, also nicht zum Sturm. Oder es hat mit den Drachen zu tun, dass die Drachen den Zentauren gesagt haben, dass sie dass sie das nicht machen sollen.
Ja, ich glaube ja auch
immer halten die sich dran.
Ysera und auch Onara sind ja dürften ja eigentlich gute Freunde sein. Ich meine, so wilder Gottsmark oder Traum, das dürft ja eigentlich. Die kennen vermutlich, sich wahrscheinlich. Ja. Die gehen mal ein Bier trinken und haben wahrscheinlich darüber gequatscht. Genau. Hey, das wäre ganz gut, wenn du mal so die Lehre der Titanen bei den Zentauren irgendwie reinbringst. Ne? Du hast die ja eh schon hier rüber geholt. Bei uns auf unsere Inseln. Ne?
Genau, das wurde bisher noch nicht so richtig behandelt. Es gibt wilde Götter, die auf jeden Fall mit den Nachtelfen gut können und so weiter. Krieg Dahn,
ja, klar.
Weiß man ja. Aber es gibt ja auch wilde Götter, die im Allgemeinen als, wie soll ich sagen, als böse gelten. Keine Ahnung. Tirik oder so, denke ich gerade. Mhm. Oder auch, oh Gott, ich vergesse immer die ganzen Namen. Ja,
wobei auch der auch weit reingewaschen wurde quasi hinterher. Ne?
Genau, ja, genau. Aber es gibt halt so ein paar schwierigere Gestalten.
Ja.
Und da weiß ich halt nicht, die gehören ja auch zum ewigen Zyklus. Das heißt, wenn die sterben, würden die in den Ahnenwald kommen und über den Smartgrün-Traum wiedergeboren werden. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich sich mögen oder ob das eher so eine Art Toleranz ist, so nach dem Motto, naja, die gehören halt dazu und deswegen helfen wir da mit bei ihrem Zyklus, aber eigentlich ist das eher so eine Duldung. Aber ja, das wurde leider in Shadowlands zum Beispiel nicht wirklich behandelt. Zumindest nach meiner Lesart.
Nee, finde ich auch so, da fehlt auch jetzt noch der Übergang zu Onara und sowas wird in Dragonflight, glaube ich, auch noch nicht so ganz gut behandelt. Zurück zu Rafim oder Rafim oder wie auch immer, der Gaukler. Du hattest ja auch mal die Theorie brachte über diesen Gaukler, oder das ist eine Grundtheorie, die, glaube ich, schon seit Jahrzehnten im Reddit herrscht, ne? Dieser Gaukler-Boss, der über allem steht oder sowas, da gab's ja irgendwas, ne?
Die hab ich nicht, aber bezieht sich das auf das Tanz-Event?
Nee, weil er hat doch so ein Gaukler-Kostüm an. Der sieht doch aus wie so ein Gaukler. Und es gab doch ich glaube, der über alles herrscht. Der hinter allem stehen soll im großen Universum.
Da gab's meinst du die Clockmaker-Theorie oder was?
War sowas ähnliches
wie Clockmaker? Die kenne ich, aber die hat meines Wissens nach nichts mit Rafim zu tun.
Nee, genau, es war sowas ähnliches wie Clockmaker, aber eher so ein sinnbildlichen Gaukler oder sowas. Ansonsten würde ich ihn aber nicht, also ich würde auch Spaß tatsächlich ihn auch irgendwie mit der Dunkelmondinsel und sowas verorten, Lehre oder was weiß ich. Wie würdest du den denn sehen überhaupt?
Ich glaube auch eher, dass das ein Charakter wird, der für Späße zu haben sein wird. Also ob jetzt Dunkelmond-Jahrmarkt oder ein neues Event oder so. Mhm. Oder halt tatsächlich im Rahmen des Handelspostens. Also ich fände es smart, wenn der Handelsposten nicht nur ein Gameplay-Feature ist und das war's. Also nicht nur ein Interface, das ist das, was ich sagen will. Sondern wenn es Charaktere gibt, die den Handelsposten irgendwie komödiantisch begleiten würden.
Aber das gibt's schon. Das gibt es.
Ja. Du hast, genau, und da sehe ich ihn. Ne? Oder jemand anders, den ich da übrigens auch sehen würde und total feiern würde, wäre Gullywix.
Ja,
ich weiß, ist mit der echten Lore ein bisschen schwierig jetzt zu verbinden, wie man das genau macht. Aber wenn Gullywix so den Handelsposten mal für einen Monat schmeißt und dann fände ich auch mega witzig.
Du hast nämlich, für die, die es nicht wissen, wenn der Handelsposten jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, ist der Handelsposten doch schon draußen. Nehmt euch mal ruhig die Zeit und stellt euch, ob ihr in Sturmwind oder in Orgrimmar, einfach mal ein bisschen an den Handelsposten hin. Da kommen dann nämlich zwischendurch Charaktere wie Aeta Sonnenhescher oder auch Gammon in Orgrimmar. Und manche Sachen sind einfach nur witzig. Gammon braucht eine Axt, weil er will uns alle retten. Alles klar, cool, Gammon, du hast deinen Auftritt gehabt, ja. Geh wieder. Bei manchen ist es zum Beispiel so, Aeta sucht eine ganz bestimmte Waffe und sowas. Und da kommen immer mehr, da ist doch nicht alles raus. Und ich glaube, da könnte andere Hint, der könnte da versteckt werden.
Ja, ey, man könnte da so geile Sachen machen, ne? Ja. Also ich stelle mir so vor, wie Furorion da hinkommt und fragt, ob man nicht irgendwo so einen schwarzen Dolch aus dem schwarzen Imperium gesehen hat.
So, ich hab den verloren, tut mir leid.
Das,
ja, oder so ein Handschuh.
Richtig geil. Ne?
So ein Furore kommt da hin. Ich hab gehört, mein Vater hatte mal so einen Handschuh. Habt ihr den vielleicht? Ja. Oh Mann, Furorion, der Herr über die, ja, da ist mir auch Furorion, der hat eigentlich,
das ja, auch noch oder so ein Abgesandter von Tür, habt ihr eine Hand gesehen aus Silber?
Oh ja. Mann, ja. Ich habe ja auch durch die Quest Furorion nochmal gequestet. Mir ist übrigens aufgefallen, bei der Quest am Thron, wenn er, wenn das rauskommt, so dass Sibillion auch den Thron sozusagen beansprucht und sagt, ja, ey, ich bin hier als Erster oben, der fliegt ja dann als Erster schnell hoch und du fliegst mit Furorion hinterher. Und ja. Furorion hat einen ganz geilen Gesichtsausdruck, so von wegen, wo nicht so, na scheiße, jetzt krieg ich meinen Thron nicht, ich hab jetzt einen, sondern ich weiß eh, dass ich gewinne. Lass mal machen.
Ja, ist so ein typischer Furorion-Move, ne?
Glaubst du, dass das ein typischer Furorion-Move ist oder er weiß ja wirklich, was passiert?
Nee, der weiß es nicht. Also er glaubt es zu wissen. Okay. Eher so. Das war ja schon öfters so. Also wenn du dir überlegst, so Mists of Pandaria, wo er sich so denkt, naja, dann machen wir mal ganz mutig eine Zeitreise oder in MOP, nee, in Cataclysm war das noch, wo er sich denkt, naja, dann töten wir einfach mal alle schwarzen Drachen, was soll schon sein oder so. Er ist so ein bisschen stürmisch, bisschen bisschen naiv manchmal und glaubt immer ganz genau vorauszuplanen, was passiert und so, aber er ist nicht so smart, wie er selbst sich manchmal hält. Also,
ja, stimme ich dir zu. Und ganz witzig ist, wenn du die Quest nochmal machst, ganz wirklich eine ganz witzige Angelegenheit, das ist mir nie aufgefallen und jetzt wirklich erst beim dritten Mal, weil die Quest habe ich öfters gemacht. Sibillion kennt Furorion. Er sagt, er kennt Furorion nicht. Ne? Am Anfang, wo die sich das erstmal treffen, du greifst die Drachenfestung an, Sibillion kommt runter und sagt so, ja, ich kenne dich nicht, wer bist du, von wegen hier Anrecht auf den schwarzen Thron und dann kämpft er weiter und so, hast du dich gesehen? Und in den nachfolgenden Texten, gerade vor allem in der Fahrt mit der Karawane, wenn man dann die Eier darüber transportiert und so, gibt meines Erachtens nach, im Englischen sogar noch viel besser, ist es, dass Sibillion quasi zugibt, dass er weiß, wie Furorion tickt. Und quasi kennt er ihn erst seit dort. Und es kommt auch nicht so rüber, dass er jetzt in einem Tag oder wie auch immer Kämpfe da an der Festung am Obsidian-Thron ihn kennengelernt hat, wie dass er so ist, wie er ist, ne? Sondern nein, Sibillion, wo der so genervt wird, lässt quasi durchblicken, dass er ihn kennt.
Ja, schwierig zu sagen, weil Sibillion war ja auf den Outlands, also in der Scherbenwelt. Und der kam jetzt erst rüber. Wir wissen nicht so viel, wenn es darum geht, wie der Austausch zwischen den Outlands und Azeroth ist. Ne? Also ich glaube, das Einzige, was wir aus jüngerer Zeit haben, ist, als Sauerfang Thrall in Nagrand besucht hat.
Ja,
genau. Das heißt, man kann offensichtlich hin und her reisen. Es ist nicht völlig abwegig, dass Sibillion gehört hat, wer Furorion ist und so weiter und so fort.
Ja, ich denke tatsächlich an, alles deutet ja momentan immer so darauf hin, Furorion hat doch irgendwie ein bisschen Leere, Furorion hat doch ein bisschen zu viel davon geschnüffelt und sowas. Und das Witzige ist, wenn man halt auch die beiden geben eine Quest und dann soll man drei ihrer Jünger fragen, was sie über ihn denken. Und bei Sibillion sagt der Letzte, Sibillion hat uns alle gereinigt, ohne ihn wären wir nicht mehr. Das heißt, er hat von der Verderbnis gereinigt. wie kann ein schwarzer Drache von der Verderbnis reinigen? Weil sie waren ja auch schon Teil der Verderbtheit. Also Neltarion war zu der Zeit ja schon verderbt, die schwarzen Drachen waren zu dem Zeitpunkt schon zumindest, ja, Ensof hat zumindest schon mal ein bisschen am Gehirnchen geknabbert, sagen wir mal so, auch wenn jetzt nicht ganz übernommen. Aber ja, der sagt speziell, er hat sie gereinigt und gerettet.
Ja, ich habe das auch gelesen, ich habe das nicht darauf bezogen.
Okay. Meinst du eher von den Kronnen?
Nee, auf den Nether. Weil die Dracheneier, die Neltarion in die Scherbenwelt brachte.
Ja.
Beziehungsweise nach Draenor, das war ja damals noch nicht die Scherbenwelt. Die sind dann ja, nachdem Ner'zhul die Portale öffnete und dadurch Draenor zersplittern ließ, dann wurden die Dracheneier ja mit den Energien des Nethers gefüttert. Und dadurch sind ja die Dracheneier, also die haben halt die Nether-Energien absorbiert und dadurch sind aus den Dracheneiern Nether-Drachen geschlüpft. Mhm. So sind die Nether-Drachen ja entstanden. Und Sibillion war einer derjenigen, die auf den Outlands zurückgeblieben ist, während Neltarion wieder zurück nach Azoth geflogen ist. Und Sibillion hat sich wohl darum gekümmert, dass einige wenige dieser Eier geschützt gewesen sind, sodass sie nicht vom Nether verdorben worden sind. So habe ich das verstanden.
Ja, könnte. Könnte. In meiner verquerten Welt würde ich behaupten, Sibillion hat da nichts irgendwie beschützt. Wir haben vielleicht doch irgendwie Einfluss in der Scherbenwelt von irgendeinem anderen Gott. Warum gibt es eigentlich in der Scherbenwelt nicht irgendeinen alten Gott? Warum gab es da nicht irgendwas oder einen Einfluss oder irgendwie leeren Einfluss oder sonst was? Oder sie hat trotzdem noch den leeren Einfluss, wie auch immer. Und Sibillion kommt rüber und kennt deswegen Furorion. Die Eier sind jetzt im Gehege, kriegen jetzt arkane Macht mit eingeflößt, sind aber eigentlich gespeist vom Nether und von der Leere vielleicht und werden dann kleine, wie hieß dieser Drachen nochmal, der weggesperrt wurde, der alle Drachenarten in sich hat. Also die können alle Magie aufnehmen. Sozusagen Chromatos. Chromatos, ja. So Geheimagenten in Eiern gepflanzt sozusagen, weißt du? So kann ich mir das vorstellen. Also wäre cool, wäre eine coole Story.
Ja, allgemein übrigens, weil du jetzt Chromatus ansprichst, der schwarze Drachenschwarm ist ja dafür bekannt, dass er Experimente an Dracheneiern durchführt. Egal, ob es jetzt Neltarion oder jetzt auch Neltarion. Ich meine, die Draktyr sind ja auch sowas wie ein Experiment.
Klar, auch Onyxia hat weitergemacht.
Genau. Also das ist so ein typisches Thema der schwarzen Drachen. Und wir wussten ja, also richtig den Grund dafür wussten wir nicht. Ne? Also klar, das Ziel war mal irgendwie so eine bessere Drachenart oder so zu erschaffen. Aber wo das herkommt oder so, ist ein bisschen seltsam, weil theoretisch ist ja Neltarion nicht so ein Wissenschaftler-Typ. Der ist eher so der Drauhauf. Ne? Man würde eher sagen, Maligos ist vielleicht der Wissenschaftler oder so. Mhm. Und es gibt aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt die Lore von Dragonflight anguckt, gibt es jetzt vielleicht einen Grund dafür, nämlich Neltarion hat wahrscheinlich Labore von Tyr gefunden. Und Tyr hat genau das Gleiche gemacht, was Neltarion tut. Nämlich Experimente an Protodrachen und Dracheneiern durchgeführt. Und Neltarion hat quasi nur weiter fortgeführt, was Tyr gemacht hat.
Meinst du vielleicht sogar im Dienste? Also wir wissen ja immer noch nicht, woher der Handschuh kommt. Ne? Der Handschuh sah sehr titanisch aus. Meinst du, dass er vielleicht sogar im Dienste von Tyr war? Deswegen vielleicht sogar anhängt oder so einfacher war für die Lehre?
Vielleicht in seinem Selbstverständnis. Also so, dass Neltarion denkt, er führt das so fort und dass das schon im Einverständnis mit Tyrs Absichten ist. Aber dass Tyr ihn dazu beauftragt hat, sehe ich aktuell nicht. Weil wie gesagt, dann, wenn Tyr das wollte, dann würde er wahrscheinlich Maligos darum bitten, weil er halt als der Kluge gilt. Ne?
Ja, aber ist er vielleicht zu klug? Hat er vielleicht, sagen wir mal, die Prinzipien, das haben wir noch gar nicht mit reingenommen, so Prinzipientreue? Da würde ich Neltarion schon, wenn Tyr ankommt und sagt, sag mal, wir brauchen eine Armee, wir brauchen sie halt einfach. Du weißt nicht wofür, aber wir brauchen sie. Ja. Ich glaube, Maligos würde eher Nein sagen und Neltarion, ja, Meister, ich bin dabei, lass mal Draktyr-Armee bauen. Ich glaube schon.
Ja, das kann sein. Also das würde ich auch nicht ausschließen. Aber ja. Grundsätzlich würde ich das aber eher unter verbotenes Wissen zählen. Ne? Also erinnere dich an die Quest, wo wir das Hologramm von Tyr sehen und wo Tyr nach Uldur zurückgeht. Ne? Mhm. Uldur. Ja. Und dann sagt, und dann fragt Alex Strasser, glaube ich, was, nach so, warum, was los? Ja. Und Tier sagt, das ist, das hat euch nichts anzugehen, das ist Wissen, was euch verborgen bleibt und so weiter. Ich glaube, diese, die Magie, in Anführungsstrichen, die, oder Technologie, die Tier benutzt und alles, was die Titanwächter machen und so weiter, das ist quasi heiliges Wissen. Das wäre ein Sakrileg, die Drachen daran zu lassen, glaube ich.
Ja, das stimmt wohl, das kann sein.
Vielleicht auch deshalb, weil auch jetzt wieder an Odins Edikte erinnernd, weil vielleicht einige der Technologien oder auch der Magieform, die die Titanwächter benutzen, gar nicht titanischen Ursprungs ist. Wenn du jetzt die anderen da den Drachen zeigen würdest, wie das alles funktioniert, würden die vielleicht dahinter kommen, dass gar nicht alles, was da so toll ist, wirklich
titanisches, ja.
Genau, titanisches.
Ja, und wie kriegen wir jetzt Rafim da rein?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, der ist tatsächlich so ein Handelsposten-Dude. Möglicherweise gibt er uns den einen oder anderen Hint oder es gibt irgendwie so ein Cameo-Auftritt, nennt man das, glaube ich, ne? Also, dass der irgendwie so in der Questreihe oder so vorkommt, aber ich denke nicht, dass der storytragend sein wird, ehrlich gesagt. Ich kann mich auch irren und der wird.
Meinst du, das könnte so ein Bombsamdi werden? So ein Spaß und ja, gib dem mal ein bisschen Lore. Der darf mal so ein bisschen mitwirken, aber eher Spaß. Da halten wir uns
ja, mysteriös
vielleicht noch ein bisschen fest, so, ne? Dann mit Maurice und Marcel und so, damit die noch ein bisschen spekulieren können. Sowas, ne, glaube ich.
Also ich sehe den, also ne, aufgrund seiner Berufung sehe ich ihn eher so bei Brang Bronzebart oder bei
der Harrison Lehrmeister. Jones. Was ist mit Lehrmeister
oder, von? Genau, Lehrmeister Joe oder so.
Nee, Lehrmeister für die Kinder. Wir haben gerade ja immer wieder diesen von Meurer, dass der Sohn so wissenswillig ist und so Bücher verschlingt ist und zusammen mit dem Sohnemann von Tyralion ja so wissenshungrig ist. Da haben wir natürlich einen guten Lehrmeister, wo wir immer wieder denken würden, ja, da kann ja nicht alles koscher sein. Das ist natürlich cool, ne? Sowas in der Hinterhand.
Ja, genau. Also ich sehe den eher so in dieser Rolle und nicht, also entweder jetzt aus Spaß oder vielleicht auch als begleitenden Guide oder sowas. Das vielleicht schon, aber dass der jetzt irgendwie wirklich in der Handlung involviert ist, im Sinne von, dass er jetzt wirklich Galakrond wieder erweckt oder dass der, weiß ich nicht, Geritikrond tötet oder ich habe irgendwie solche Geschichten, das sehe ich
nicht. Nee, also sehe ich auch nicht. Es ist eine geile Spekulation. Also da bin ich zum Beispiel, da würde ich bin auch ja, oder wir haben es bis jetzt auch noch nie getan, so krass über ihn spekuliert und bin ich auch nicht der Typ für. Aber da mag ich es tatsächlich, Spekulationen von anderen zu hören. Das finde ich mal sehr cool, wenn die da so reingehen und sich so Sachen zu dem ausdenken. Das finde ich mal super cool, aber ich selber sehe den tatsächlich auch nicht irgendwo.
Ja, ich habe mal. Pass auf, ich habe jetzt einen Attentat auf dich vor, ne? Weil wir haben jetzt ja alle die Kampagne durchgespielt und da.
Ne, ich immer noch nicht tatsächlich, aber Spoiler,
gib Gas. Ah, okay. Ja, mach mal. Aber ich muss dich jetzt spoilern, weil
ja, das ist
selbst schuld, ist schon genug Zeit. Ja. Also, da ist dieses Labor, in das man geht von Tier, ne? Und dort experimentiert er an Protodrachen. Mhm. Ja, und da siehst richtig so, okay, dort hat der sich zusammengereimt, wie die Drachenaspekte mal werden sollen. Also da hat sich dann so ein Winddrachen geholt, ein Feuerdrachen, ein Frostdrachen und dann weiß genau, okay, das soll auf Maligos hinauslaufen, das soll auf Nostormo hinauslaufen und so weiter. Du siehst das richtig so, ne? Mhm. Und du checkst so, okay, Tier wusste nicht von Anfang an, wie das funktioniert mit ich mach mal aus dem Proto-Drachen-Drachen-Aspekt. Der musste selbst erstmal sich das irgendwie zusammenlegen. Und währenddessen erfahren wir aus meiner Sicht zwei Dinge, die ich sehr... Also eine Sache erfahren wir, die andere ist jetzt meine Spekulation. Einmal erfahren wir, die Leute von der Archäologischen Akademie, die dabei sind, die haben keine Ahnung. Also wirklich, die wissen nichts. Das hatten wir nämlich schon öfters hier im Podcast, diese Frage, ey, wie viel wissen eigentlich die Charaktere in der WoW-Welt? Und die wissen zum Beispiel nicht, dass die Drachen von den Protodrachen abstammen. Wissen die nicht. Das ist für die neue Information.
Aber wie geht denn das?
Ja, ich glaube, es ist noch viel, viel schlimmer tatsächlich. Können wir vielleicht gleich drauf eingehen, weiß ich nicht, ob wir da weiter reingehen wollen. Aber so, dann die zweite Sache. Währenddessen habe ich mich so gefragt, okay, was ist eigentlich mit diesen Urinkarnationen? Also Razageth, Eridikon und die anderen beiden Jungs. Weil es ist ja, Also die sind ja semi-intelligent. Ich will jetzt nicht sagen, die sind super toll, duper intelligent. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was uns erzählt worden ist, zum Beispiel auch in den Chroniken, dann zeichneten sich Alexstrasza, Ysera, Nosdormu, Meltarion und Maligos dadurch aus, dass die reden konnten.
Genau.
Ja, die waren also intelligenter als ihre Artgenossen. So. Und die Urinkarnationen können das ja auch. Und meine Idee war dann so, Moment mal, was ist, wenn Tiers erster Versuch, Drachenaspekte zu erschaffen, die Urinkarnationen waren,
ja,
das aber fehlgeschlagen ist.
Denke ich mir.
Ja.
Aber das, und wenn das stimmt, hier,
schon mal. Ja, aber wenn das stimmen sollte, ne, dann kann man sich die Frage stellen, wo ist der fünfte? Weil wir haben bisher nur 4 Urinkarnationen.
Hat er gemerkt, dass man 5 braucht?
Könnte sein, dass das quasi der Iterationsschritt ist, warum er den ersten Versuch aufgegeben hat. Ne?
Dass einer sonst zu mächtig wird. Also er hat sich wahrscheinlich in dem ersten Versuch an die 4 Elemente gedacht, um über Azeroth zu wachen, weil die 4 Elemente nun mal auch das sind oder so. Und dann hat er sich gedacht, nee, komm, wir nehmen noch eine Stufe höher, wir brauchen mehr Macht, die haben einfach viel zu wenig Power. Wir brauchen halt die 5 kosmischen Mächte.
Mhm.
Und wir gehen halt eher den Schritt rein. Das kann natürlich sein, ja.
Ja, genau. Also sowas in der Richtung wäre denkbar auf jeden Fall. Und dann fing ich an, ganz viel zu überlegen. So, Moment mal, irgendwie könnte es sein, dass hier überhaupt alles noch viel schlimmer ist, als wir gedacht haben. Weil, erinnerst du dich an Kalekos und Alexstrasza, als die sich über Iridikon unterhalten haben?
Ja, 2-mal, ja.
Genau, Kalekos hat auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Nee. Also 0. Dann Khadgar genauso wenig.
Was schon sehr komisch ist.
Genau, also die reden nicht miteinander, was diese Themen betrifft. Das ist so.
Ja, auch gerade die beiden, die beiden größten Bibliotheken der Azeroths haben, wissen nichts davon. Also einmal der Nexus und einmal Karazhan.
Und jetzt kommt der finale Oberhammer. Warum fliegen Drachen, wenn sie sterben oder wenn sie wissen, dass sie sterben werden, warum fliegen die zur Drachenöde?
Weil da der Staubsauger von Tyr ist, um deren Essenzen aufzusaugen, um damit was zu speisen.
Nee, weil da Galakrond liegt. Also gehe ich zumindest von aus. Dass das der
Echt Grund. Jetzt?
Ja, weil die Drachen denken, und das ist auch in Übereinstimmung mit der alten Lore, weil die Drachen denken, dass Galakrond der Vater aller Drachen ist. Das stimmt nicht.
Nee, ja.
Und Alexstrasza und Co. haben nie die Wahrheit erzählt. Also, wir wissen, dass Galakrond ein großer, super Protodrache war, der von den Aspekten besiegt worden ist und so weiter. Aber alle Charaktere im Spiel, inklusive aller Drachen, außer die Drachenaspekte, wissen nicht, wer Galakrond wirklich war.
Nee, das stimmt, ja, ja, ja. Aber haben wir nicht im Buch Drachenaspekte, Tag der Drachen, dass Galakrond noch fliegt, also lebendig da ist, und man schon hört, dass, glaube ich, als Kalegos ja Maligos seine Gedanken übernimmt, also sozusagen ja durch Maligos Augen sieht, da zeichnet er schon ein Bild der Drachenöde ab, dass dort Skelette liegen. Und da fliegt Galakrond noch. Also es kommt dann eher in dem Buch so rüber, als ob es schon vor Galakrond ein Friedhof war.
Das kann sein. Aber vielleicht, also man könnte sich das ja trotzdem so zusammenreimen, dass Galakrond trotzdem der Vater aller Drachen ist.
Ja,
dass er einfach nur älter ist, so, ne?
Natürlich.
Aber hast natürlich recht, da gibt es dann einen Widerspruch.
Aber ich meine, da ist sehr vieles. Wir haben da oben in den Drachenöde die Verbindung zum Yogi. Wir haben es bis Azol Nerub und so weiter. Saronit liegt da mehr als genügend, gerade in der Drachenöde. Zweitens der Würmrot-Tempel, dritten der Titan, der die ganze Zeit auf- und abwandert, der nicht mehr da ist. Wer weiß, was der damals da alles getan hat. Also wir haben da ziemlich vieles. Das ist sowieso, was ich bedenke. Guck mal, die Drachen sind damals schon alle dahin geflogen oder ein Galakrond hat damals das schon Böses gemacht und der Typ ist da durchgehend drauf und runter am Latschen. Das ist ein bisschen wild.
Ja, auf jeden. Insbesondere vor dem Hintergrund, welche Eigenschaft Protodrachen zu haben scheinen. Also, Protodrachen scheinen die Eigenschaft zu haben, dass je nachdem, mit welcher Magie sie der sie ausgesetzt sind, so formuliere ich das mal, dass sie diese Magie absorbieren und dass das ein Teil von ihnen wird.
Ja. Ne?
Also so wurden also Razageth wurde immer stürmiger, je mehr Sturmenergie sie gefressen hat. Mhm. Galakrond wurde immer mächtiger, weil er sogar das absolut Verbotenste getan hat, nämlich seine eigenen Artgenossen gefressen hat. Die Netherwachen sind überhaupt erst entstanden, weil Nether in sie eingeflößt wurde. Alle Experimente, die Netharion, Nelfarion und so weiter gemacht haben, es ging immer darum, dass die Eier oder die Drachen selbst mit Magie erfüllt werden.
Ja.
Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass Nordend oder die Nähe von Nordend oder auch die Drachenöde eine der Heimstätten für die Drachen ist und Yogg-Saronda in der Nähe ist.
Leere.
Genau, müsste man sich fragen, sind jetzt alle Drachen von leeren Magie so ein bisschen erfüllt? Ist vielleicht sogar die Leere verantwortlich dafür, dass überhaupt Drachen existieren?
Du hast gerade gefragt, wo ist der fünfte Drache? Was ist eigentlich mit Galakrond? Was ist, wenn der fünfte wäre? Und zumindest, ja, ich sag mal so, jetzt er wollte die vier Elemente. Und dann haben wir jetzt gerade in Dragonflight haben wir Ordnung und Verfall. Wir kriegen die vier Elemente als Hauptessenzen und Ordnung und Verfall. Das heißt, Verfall war Galakrond. Wer ist Ordnung?
Das wäre sehr plausibel.
Wer ist Ordnung? Hätten wir noch irgendeinen mächtigen Drachen, den wir zur Ordnung schieben könnten? Den wir gar nicht so im Schirm
haben. Diese Ordnung.
Weil wir Ordnung
dann, ist ja kein Element.
Ja, aber wir hätten ja als Verfall. Also es wird als Element ja gerade behandelt. In Dragonflight, bei den Berufen.
Genau.
Ja. Und wie Verfall? Verfall würden wir dann halt den Galakrond hinzuschieben. Dann bräuchten wir aber bestimmt noch was zur Ordnung. Oder dazu kam
gar nicht mehr. Ordnung ist ja kein Element. Ordnung ist ja eine kosmische Macht.
Der Verfall würde passen. Ja.
Das Äquivalent, das wirst du dann in der Quest sehen, das Äquivalent wäre Frostmagie.
Ja.
Ja, oder Frost allgemein. Und das ist Razageth.
Frost? Genau. Frost ist doch der eine, der jetzt befreit wurde. Razageth ist doch Sturm.
Ja, okay, jetzt.
Verrühen. Keine Ahnung was.
Ja, kann auch sein. Ja, hast recht. Warte, ich muss mir selbst kurz im Kopf zusammenreimen, weil es
schon
ist
wild
nicht so einfach. Dingern. Genau. Wind ist Nostormu. Relativ sicher. Erde ist Neltharion. Feuer ist Alexstrasza. Maligos ist Frost. Und Isera ist Geist, vielleicht?
Schon, ne?
Genau, und das ist dann quasi die zweite Iteration. Also wenn deine Theorie stimmt. Also T hat gesehen, okay, ein Verfall-Drache funktioniert nicht, ist zu schlimm.
Schlechte Idee. Hat nicht so ganz geklappt, ne?
Also Gegenteil, Geist-Drache.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Passt. Würde gut passen.
Ja.
Was sagst du im Übrigen dazu? Das nächste Buch, Exploring WoW, ist angekündigt. Also es ist nicht angekündigt tatsächlich, aber bekannt ist, der Vorverkauf ist heimlich gestartet auf Amazon. Und es ist nicht Cataclysm, es ist Pandaria.
Ja.
Wir haben Burning Crusade übersprungen, wir haben jetzt Cataclysm übersprungen. In World of Warcraft Classic.
Ja, Cataclysm ist. Heißt Cataclysm? Cataclysm ist ja kein Kontinent, ne?
Ja, gut, aber der Cataclysm kann genauso explored werden. Waschir, die Sachen rund um Ragnaros.
Ja, aber das ist ja nicht die Logik des Buchs, oder? Ja,
weiß ich nicht. Eigentlich schon. Aber auch Burning Crusade kann, also die Scherbenwelt kann explored werden.
Das stimmt, aber in der Erklärung, wie das Buch. Warum die das machen, also Finn Schönwind und Matthias Shaw ist ja...
Ist ja nicht nur Matthias Shaw und Finn Schönwind.
Ja, ja,
es sind ja dann auch immer wieder andere. Und
das stimmt.
Gerade jetzt in Pandaria ist es Lernsucher Cho, klar, natürlich, wer auch sonst. Der vor allem, also worauf ich hinaus will, in Classic hast du Setun. In Wrath of the Lich King hast du Yogg-Saron. In MOP hast du Yashara. Ich finde das ziemlich cool.
Ja.
Wir wissen aus dem letzten Buch, dass Yogi auf einmal wieder das Brabbeln anfängt, ja? Cartoon ist auch nicht so wirklich besiegt, so Citroen. Ja, und jetzt kommt Yashara und da ist doch nicht nur ein Herz.
Ich glaube, das hat eher einen anderen Hintergrund tatsächlich. Ich glaube, das ist eher so dieses, also die Bücher sollen so ein bisschen klären, was auf Azeroth los ist.
Ja, ich find's so sehr, sehr witzig, dass das so passt. Weil das passt wirklich saugut.
Hast du schon recht. Ja.
Also ich glaube, die schmeißen uns gerade so viel Leere an den Kopf. Das ist unglaublich.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also da, du hast sehr viele Bezüge. Soll ich dir das sagen?
Warte, was kommt denn jetzt? Die Leere kommt als Boss.
Die alten Götter. Okay, pass auf. Folgende Idee. Jetzt erklärst du mich völlig bescheuert. Die alten Götter sind keine Kreaturen der Leere.
Boah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Uff. Also die Idee ist, wo kommen die alten Götter her? Die alten Götter kommen vermutlich aus dem Smaragd. Also eine Idee ist, die kommen aus dem Smaragd und Traum. Albtraumtumore, so wie Ilgenorf oder so. Und die Frage ist jetzt die, wie kommt es dazu, dass der Smaragdgrüne Traum sowas hervorbringt? So eine Abart oder wie auch immer man das nennen will. Lösung, Verfall. Verfall führt dazu, dass sie verfaulen und irgendwie sich verderben und so weiter, und so entstehen die alten Götter. Und dann kommen die in die Welt von Azeroth, zum Beispiel über die Tore von Smaragdgrünen Traum. Und mag sein, dass die dann auch Magie der Leere und so weiter benutzen, weil das irgendwie in ihrer
Natur liegt,
in der Nähe liegt, genau. Und aber auch vielleicht auch mal untot oder so. Deswegen hieß vielleicht auch mal Yogg-Saron Gott des Todes und solche Geschichten. Aber eigentlich ist diese gesamte Geschichte mit, dass die alten Götter leeren Göttern oder leeren Fürsten entsandt worden ist, völliger Blödsinn. Haben die Titanen entweder gelogen oder sich was Falsches zusammengebracht.
Aber vielleicht haben sie gelogen, weil sie wissen, dass wenn zum Beispiel aus Naru dunkle Naru werden, weil halt die Leere aufgeht, das passiert mit wilden Göttern, wenn die einfach verrückt werden, melancholisch übertreiben und im Club der 27er ankommen.
Das kann sein, ja.
Und das haben die einfach verschwiegen, dass sie dann so eine Art innerlich Zusammenbruch und
ich meine, die Sache ist ja folgende, die Endsoth, ne, zum Beispiel, wenn man sich seine Flüstereien anguckt und sich anschaut, was der will und was der uns sagt, was er will, natürlich kann er einfach lügen, okay, geschenkt, aber jetzt gehen wir mal davon aus, er lügt nicht, sondern er spricht die Wahrheit. Dann erzählt er uns was anderes als beispielsweise Soval oder Sargeras oder so. Der sagt uns eigentlich, dass er uns helfen will.
Jo.
Der sagt nicht, dass er uns vernichten will. Der sagt, okay, versklaven könnte man so sagen. Er sagt immerhin solche Sachen wie diene mir und uns und so weiter. Aber er will uns testen. Hier bei Unat und so weiter heißt es ja, ich will dich testen, du bist als würdig erwiesen worden und so weiter und so fort. Mhm. Oder auch wenn wir ihn dann wieder treffen, jetzt in Dragonflight, in der Zeitreisegeschichte, sagt er ja auch, hey, ich kenne dich, wir sind uns bekannt. Schön, dich wiederzusehen.
Hi, Kumpel, ja.
Genau. Und wenn die Idee ist so ein bisschen, das ist what is to come, das hat Endsoth gesagt, das hat auch Soval gesagt, ja, die alten Götter benutzen Leeren und Schattenmagie und so weiter, aber die alten Götter sind gar nicht im Dienste der leeren Fürsten.
Das würde übrigens super gut zu unserer Theorie passen, der vier Elemente und dass Erde und Licht das Licht und Leere ein darüberstehendes Konstrukt ist, was einfach nur die Materie füllt. Das hatten wir schon mal, die Theorie, ne, dass die zwei einfach nur das sind und die vier anderen konnten wir zu den Elementen zuordnen. Und das würde dazu natürlich wunderbar passen, weil ich meine auch eine Aleria, die nutzt ja einfach die Leerenenergie. Wir kennen ja sau vieles, was einfach Leerenmagie nutzt. Genauso vieles kennen wir, was Lichtmagie nutzt. Es sind ja nicht nur die Naru. Und vielleicht gehören die Naru dann ja auch gar nicht mit zum Licht, sondern auch irgendwo anders. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehabt mit Elun, dass wir sie eigentlich nicht immer zum Leben einsortiert haben, sondern dass es etwas Überstehendes ist. Das kann natürlich sein, ne?
Ja, das würde passen. Also das könnte, es ist so eine Idee, ne? Die könnte auch sicher völliger Unsinn erweisen. So, es ist so, weil es gibt eine Seltsamkeit, aus meiner Sicht zumindest. Nämlich diese gesamte Geschichte mit den leeren Fürsten stammt nach meinem Wissen aus den Chroniken. Und in den Chroniken steht, dass das ganze Wissen über die leeren Fürsten von Sargeras ist. Also Sargeras hat das den anderen Titanen erzählt, mhm, und Sargeras weiß das von den Nahsresim.
Und da wissen wir, dass das nicht unbedingt alles glauben,
genau, soll. Das ist der Ursprung dieser Information. Mhm. Und was ich daran seltsam finde, ist Folgendes. Die alten Götter und ihre Diener, also zum Beispiel auch Xanatas, ich zähle jetzt mal dazu, alles, was da irgendwie in diese Richtung kommt, die reden sehr viel. Also ich glaube, die sind so mit die Charaktere, die am meisten gequatscht haben in WoW. Und die erwähnen nie die leeren Fürsten.
Das stimmt, ja.
Die reden nicht über die. Das ist doch super allem, seltsam, wenn die angeblich den leeren Fürsten die.
Ja, vor allem das Nächste ist ja, ich habe noch nie, auch wenn ich jetzt das Black Empire so sehe, Nia Lothar und diese ganzen Tentakel, ich habe das noch nie mit der Leere assoziiert, sondern immer mit korrumpierten Leben.
Das könnte man auch so erfahren. Es gibt noch mehr so Sachen. So zum Beispiel, wenn die alten Götter den leeren Fürsten dienen und auch ihre Anhänger und so weiter, ne? Mhm. Was machen denn Gruppierungen, die einer Gottheit dienen, in aller Regel? Sie entwickeln oder stellen irgendwie ikonisch dar, was diese Gottheit ist.
Ja.
Ja, also die Christen haben ihr Kreuz, die Paladine haben die silberne Hand für Tier und so weiter und so fort.
Ja, ja, klar.
Du hast irgendein Symbol, womit du deine Gottheiten und sonst irgendwas verehrst. Das ist aber bei der Lehre nicht der Fall. Es gibt kein Symbol für die leeren Fürsten oder so. Auch das ist seltsam.
Ja, du hast gar nichts dazu. Und vor allem stützt noch mal ein bisschen was, war auf Twitter, wie das passieren könnte. Ne? Wir haben ja mal die Theorie gehabt, Azeroth träumt und das ist dann der smaragdgrüne Traum. Und wenn mal ein Albtraum passiert, dann könnte es ja sein, dass so ein Geschwülst entsteht. Ja. Und Steve Denusa hat ja eigentlich quasi jetzt nochmal bestätigt, dass Azeroth träumt. Auf Twitter. Ja. Ne? Hatte ich dich ja getaggt auf Twitter und da hat er geschrieben, dass sie träumt quasi.
Genau.
So,
und das würde passen. Wenn Ansoft sagt, jetzt in Dragonflight, ne, in diesem Knowing Presence-Ding, da sagt er, Azeroth träumt unseren Traum. Mhm. Damit meint er nicht, Azeroth träumt den Traum der Leere, sondern Ansoft ist eine Kreatur, die aus dem smaragdgrünen Traum kommt.
Ja, vor allem deswegen auch der Riss des Allen.
Das wäre die Erklärung.
Ja. Ich meine, wir haben noch nie erfahren, außer irgendwie Xavius und Geflüster von Ansoth. Aber wir haben nie erfahren, wie Ansoth es geschafft hat, über in den smaragdgrünen Traum in den Baum einzudringen. Also Malfurion hat ja Xavius in einen Baum verwandelt im smaragdgrünen Traum, ne, um ihn als ewige Strafe und da. Und diese Wurzeln sollen tief in die Erde gedrungen sein und somit kam das Geflüster von Ansoth nach Xavius. Was aber Quatsch ist, weil das ja eigentlich keine direkte Verbindung hat.
Eigentlich nicht, nee. Aber es sei denn, Ansoth stammt aus dem smaragdgrünen
Traum. Genau, so schaut's aus. Und Nia Lothar ist vielleicht einfach nur die korrumpierte Version, wie wir ja eh schon öfter mal gedacht haben, vom smaragdgrünen Traum. Aber vielleicht haben die Berührungspunkte.
Ich habe aber noch eine andere Idee. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das Zitat heute bringe. Ne?
Oh, jetzt geht's los. Wir haben noch 15.
Die hat damit aber zu tun. Okay, pass auf. Die große Frage aller Fragen. Was ist der smaragdgrüne Traum? Es gibt da sehr viele unterschiedliche Erklärungen. Eine Erklärung ist, häufige Zitate über den smaragdgrünen Traum. Der smaragdgrüne Traum ist sowas wie die Blaupause von Azeroth. Mhm. Steht, glaube ich, sogar in den Chroniken.
Ja, ist es. Ja, steht da.
So. Jetzt in den Shadowlands waren wir in der Blaupause von den Schattenlanden. Mit anderen Worten, der smaragdgrüne Traum ist Seraph Vitae. Oh. Das kommst du.
Nee, sehe ich nicht. Nee. Gerade jetzt mit der Hysera-Quest, wo wir da rüber gehen und es ein bisschen anders ist. Nein, mir fehlen da die titanischen, weil was wir an Seraph Mortis eben hatten, ist, dass Seraph Mortis überhaupt nichts mit dem Tod zu tun hatte. Sondern quasi ja einfach nur die Schmieden für die Schattenlanden gestellt hat. Sprich, dort wurden die Fraktale in diese Formen und Bahnen gebracht, wie sie halt dort auszusehen haben.
Pass auf, ich kann dich noch ein bisschen mehr überzeugen, wenn dir das noch nicht reicht. Also. Meinetwegen, wir nehmen die Darstellung des smaragdgrünen Traums aus Dragonflight.
Ja.
Was ist denn da so, wenn du da bist? Was steht da so rum?
Nix, ich war immer noch nicht da, aber...
Ah ja, okay, dann mach mal. Da stehen wieder diese Statuen.
Ach echt?
Die es schon immer gab, ja. zum Beispiel auch im Berg Hiyal damals, als das noch nicht zugänglich war, das Gebiet, ne?
Ja.
So, die stehen da wieder und die gab es ja auch, wenn du Smakuna Albtraum den Raid gemacht hast am Ende, wenn wieder alles toll und super war, da waren die ja auch wieder. Vergleich mal, wie diese Statuen aussehen mit den Automa. Insbesondere auch wie Soval aussieht, nachdem wir ihn besiegt haben.
Orakel. Ja, ich kam gerade drauf, aufs Orakel.
Ja. Oder das Orakel, genau. Das sieht genauso aus wie diese nicht beseelten Roboter. Nur halt aus Stein und groß.
Ja, könnte.
Könnte. Vielleicht ist es ein bisschen komplizierter, ne? Weil es gibt verschiedene, also jetzt könnte man das weiter sich elaborieren, so. Weil es gibt ja irgendwie diesen smaragdgrünen Traum, der Traum ist, wo man richtig hingeht durch die Portale und ist man ganz woanders. Mhm. Da gibt es irgendwie den smaragdgrünen Traum wie die Geisterlande beim Tod oder so, wo du irgendwie so in so einer Zwischenebene bist.
Ja.
Bla. Vielleicht gibt es genauso beim smaragdgrünen Traum verschiedene Layer oder Ebenen, was das dann im Detail ist. Aber ich finde es tatsächlich nicht abwegig, dass ein Teil des smaragdgrünen Traums direkt Seraph Vitae ist. Und umso krasser wäre es,
mit
also wenn das stimmen würde, ne? Also wenn das korrekt ist, was bedeutet es dann, wenn Freya in den smaragdgrünen Traum gegangen ist, nach Seraph Vitae, um dort die wilden Götter nach Azor zu holen? Dann hätten die Titanen direkten Zugang gehabt zu den Schöpfungsmaschinen.
Ja, würde aber ja gegen ihre Natur sprechen, dazu benutzen und so. Ist aber natürlich nur auf den anderen. Aber ja, ich verstehe. Man könnte auch meinen, dass eventuell der Kampf an Taurus, dass das Seraph Vitae vielleicht sogar ist, ne? Wo wir zu Freya gehen.
Ach, nicht Freya,
Elunaria gehen. Das könnte immer noch sein. So, das passt auch einfach sehr gut, wie die Legion dahin gekommen ist. Das müssen wir uns zur Zeit mal spekulieren.
Wäre auch ein richtig gutes Versteck, denn da wissen nur wenige, wie man hinkommt.
Ne? Genau. Vor allem haben wir dort die Weltenseele von ihr. Ja. Sprich auch Schmieden technisch gesehen. Das kann natürlich dann produktionstechnisch gesehen das sein. Was natürlich sehr cool ist. Würde sehr gut passen. Vor allem gefällt mir eine Theorie. Wir haben ja überall auf Azeroth dunkle Portale oder sowas, diese Überbleibsel, sag ich mal, und auch auf Draenor und überall immer dieses, diese Figuren, diese Kapuzenmänner und sowas, ne?
Ja.
Und was ist das, wenn das einfach so ein Transport, ich sag mal so, Azeroth oder die Welten wurden erschaffen, so, ne, aus diesen Fraktalen einfach dazu geformt und ein bisschen hat man halt daraus übergenommen. Und dann passt das natürlich mit Seraph Vitae auf jeden Fall sehr.
Könnte passen. Ja. Auf jeden. Aber gerade bin ich auch wirklich so ein bisschen ganz wild unterwegs, weil ich versuche mir gerade, weil wir haben jetzt so viel Information über den Kosmos in Shadowlands bekommen und ich versuche irgendwie Sachen zu ordnen, aber das ist auch alles widersprüchlich.
Völlig.
So, dieses What is to come. Eine andere Idee, die ich hatte, ist, was ist, wenn, also das knüpft an den smaragdgrünen Traum-Idee an. Die Titanen haben tatsächlich Zugang zu den Seraphs gehabt. So. Und die haben das Universum neu geordnet, ohne dass wir das wissen.
Ja, dass diese Macht gewonnen hatte. Wir haben ja immer mal darüber geredet, genau. Was ist denn, wenn so eine Macht regiert und gewinnt?
Ja. Ja, und das würde erklären, warum es keine Chaosgötter gibt.
Ja.
Die Titanen haben die Chaosgötter aus unserem gesamten Kosmos verbannt. Und vielleicht ist das gemeint mit What is to come, die Wiederkehr der Chaosgötter. Ich habe darüber vor allem deshalb auch nachgedacht, weil ganz ursprünglich, also vor 25 Jahren, war das Warcraft-Universum eine Abwandlung des Warhammer-Universums.
Ja.
Und das Warhammer-Universum hat die Chaosgötter als die großen Supergötter, die auch aus einem anderen Reich kommen und so weiter und so fort. Und vielleicht greift sich diese ganz ursprüngliche Idee wieder auf, dass die Wiederkehr der Chaosgötter bevorsteht.
Ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Chaosgötter oder was weiß ich, dass die über den Elementaren wie Ragnaros oder sowas stehen, dass die da drunter sind, dass sie sozusagen sowas wie alten Götter sind. Aber ja, wie gesagt, gerade auch mit den alten Göttern, das passt. Wenn du jetzt zum Beispiel an das dunkle Portal denkst, also die das Gebiet, wo das dunkle Portal auf Azeroth ist, da hast du ja auch diese faulige Narbe. Auch das ist zum Beispiel für mich ein ganz klarer Indikator, der mich nicht an Leere erinnern lässt, sondern an, ja, umgewandeltes Leben.
Ja.
Ne, wo dann halt die Doomlords drin rumwandeln und so. Sieht sehr, sehr viel danach aus. Wir haben jetzt noch genau 10 Minuten. Ich würde jetzt aber schnell auf ein Thema zu sprechen kommen, weil es aktuell werden könnte und jetzt kurz nach ein paar Tage, nachdem diese Folge rauskommt.
Und nicht wieder meine Exkurse hier.
10.07. Der PTR kommt. Wir gehen auf die verbotene Zone. Wir haben Ebenhorn.
Oh, ja, ja.
Wir haben Ebenhorn seitdem nicht mehr gesehen. Also er war dann in Orgrimmar und kommt wieder zurück. Also eventuell, das wissen wir jetzt nicht, kommt er wieder zurück. Schwarzkrallen sind dort. Wir wissen schon, also Blizzard hat ein bisschen was dazu geschrieben. Und zwar haben sie geschrieben, wir müssen das Chaos ordnen, was dort von den Primalisten hinterlassen wurde, als sie, also sind anscheinend nicht mehr da. Die Primalisten sind nicht mehr vor Ort, sondern wir müssen nur die Hinterlassenschaften von denen beseitigen und die Elemente sind da völlig in Aufruhr und Chaos. Das ist unsere neue Endgame-Zone.
Ja.
Sprich, wir haben da so ein paar tägliche Quests.
Wir werden dort, glaube ich, wir werden zwei Sachen dort erfahren. Also erstens, wie es mit Ebenhorn weitergeht.
Ja.
Ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass... Genau. Ja, so ein bisschen. Der ist gerade irgendwie komisch abwesend. Ich würde mir wünschen, dass er der lachende Dritte ist. So, ne, Furorion und Sibillion streiten sich um die Führerschaft und Alexstrasza als Drachenkönig guckt sich das an und sagt, hört mal zu, ihr beiden Kinder, ihr seid beide unreif, ist mir egal, ob Sibillion alt ist, Ebenhorn ist der Chef.
Naja gut, sie hat sie ihr sein Alter ja eh schon abgesprochen, hat gesagt, du hättest, ja von mir aus hättest du das Privileg, aber allein deiner Verderbtheit deines Vaters zugrunde, dass du daran teilgehabt hast, bist du das Privileg los, fertig, Ende aus. Genau. Hat er eh schon Machtwort gesprochen. Was ich mich immer noch frage, wie, du misch dich nicht bei anderen Schwärmen ein, aber du misch dich bei anderen Schwärmen ein. Alles klar.
Ja, aber sie muss Machtwort sprechen.
Ja,
oder
natürlich.
Oder Tier spricht das Machtwort.
Ja, oder
das kann natürlich auch sein. Ne?
Also ich denke eher, Ebenhorn ist genau derjenige, der Arsch wird. Sibillion wird derjenige sein, der sich opfert und Furorion, der dann daraus gewinnt.
Aber es wäre halt eine keckige Geschichte, wenn du sagst, es wird derjenige, der es nicht sein will. Das ist halt so ein typisches salomonisches Urteil.
Ja, aber ich würde es nicht mögen. Also Ebenhorn, also ich finde, Furorion wird gerade ziemlich geil aufgesetzt. Der bleibt immer noch mit diesem, wir haben immer diesen Hintergedanken, scheiße, da könnte die Lehre wirklich drinstecken. Könnte, wirklich. Der hat ganz viel auf dem Kerbholz. Sibillion wird aufgebaut in die Richtung macho, gehabiges A-Loch. Der ist ein bisschen härter, der ist cooler. Das ist auch immer das Einzige, wenn du die Leute fragst, warum Sibillion? Ja, der ist hart, Mann. Der ist hart wie Stahl, so. Ja. So, allein nur, dass sie den Satz im Deutschen gebracht haben, fand ich schon echt krass. Aber das wird gesagt und bei allen anderen so Furoren, ja, der ist aber dies und das und jenes und so. Und ich glaube, der muss weg. Sibillion ist einer, der weg muss. Und der kann seinen letzten coolen Auftritt.
Auch.
Na,
ey. Furorion hat die Ansicht vertreten, dass Allianz und Horde in einem totalen Krieg sich so lange bekämpfen sollen, bis nur noch einer übrig bleibt.
Der wollte halt, der hat halt pragmatische Lösungen. Aber der ist gut eingesetzt als Chef. Der Sibillion finde ich nicht so. Das ist der typische, der ist langweilig. Der ist so, ja. Und Ebenhorn habe ich heute im Stream halt nochmal lange drüber nachgedacht. Mit den Jungs und Mädels. Und wir haben ziemlich viele Indikatoren, die sagen könnten, dass er immer noch verderbt ist, dass immer noch dies. Hatten wir ja damals in Legion schon, wo man immer wieder gedacht hat, der könnte noch dies oder das sein. Der könnte derjenige sein, der Sibillion geholt hat. Der könnte derjenige sein, der Sibillion vielleicht auch von Furorion erzählt hat und diesen ganzen Twist erst hochbringen wollte.
Er ist halt ein bisschen zu weise für einen schwarzen Drachen. Das ist eher mein Zweifel, ne?
Ja.
Er ist halt so der Geschichtenerzähler.
Aber
das
glaubst
ist ungewöhnlich für einen schwarzen Drachen.
Glaubst du, wir reinigen dort, also wir sollen gegen das Chaos dort vorgehen, was dort hinterlassen wurde?
Ja.
Glaubst du, wir öffnen dort dann das Portal Eingang 10.1 und für Untergrundwelt?
Das weiß ich nicht.
Weil was ganz interessant ist, das wird bald alles rauskommen, weil, wie ich dir vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, 10.07, 10.1 kommt nahezu fast gleichzeitig aufgrund des Patch-Zykluses. Und lore-technisch gesehen, das ist natürlich auch sehr interessant, wenn ich gerade darüber nachdenke, weil die Endgame-Zone wird ja quasi das sein, was dann einläutet 10.1.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass, ja, vielleicht, aber ich wüsste, also aktuell ist es schwierig zu sagen, wie. Man könnte irgendwie sowas überlegen, wie, dass die Urinkarnationen und die Primalisten dann auf einmal auftauchen und irgendwie was holen wollen, ein Artefakt oder so.
Ja. Ja, oder
Und dass wir
die
die dann
Jaradin Kings halt, dass die da drunter sind.
zum Beispiel, oder dass wir irgendwas ausgraben oder dass wir die verfolgen müssen oder
Ja,
so.
also ich sehe da ganz im Ernst, ich sehe da einen Mega-Dungeon. Verbotene Zone, da sehe ich den Mega-Dungeon. Dass wir den vielleicht da noch nicht kriegen, aber da schon mal so alles vorbereiten und den Eingang
Ja.
und 10.1 kommt dann da der Mega-Dungeon hin und
Ja.
Untergrund.
Ja. Ich erwarte ehrlich gesagt noch was anderes. Wär fände es schade, wenn sie es nicht machen würden. Und zwar, die Draktyr sind ja eine Mischung aus Drachen und Humanoid.
Ja.
Aber wir wissen nicht, welche humanoide Spezies, weil datiert sind die Draktyr von auf vor 20.000 Jahren. Und wir wissen nicht, welche Spezies vor 20.000 Jahren auf Azoth gelebt haben soll. Und ich erwarte eigentlich, dass sie auf die Vorfahren der Trolle eingehen, weil das wurde mal angekündigt. Ganz, 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 ganz am Anfang als Dragonflight angekündigt wurde, hieß es irgendwo, dass wir was über die Vorfahren der Trolle erfahren werden in Dragonflight. Dementsprechend denke ich, dass das damit was zu tun haben wird. Und dass wir das dann dort erfahren werden, weil das ist halt der Ort, wo die Draktyr erschaffen worden sind, ne?
Ist das der Ort, wo sie erschaffen? Ja, doch, 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 doch.
Gehe
Ne?
ich
Dort
stark
wurden,
von aus,
ja. Ich
alles
glaube, wir wissen es
andere.
nicht safe, aber ich glaube schon, dass sie da erschaffen wurden. Das ist die letzte titanische Stätte.
Genau. Also, das können eine Quest sein oder so, die das halt irgendwie behandelt, oder
Ja.
so. Aber ich gehe
Ich
davon aus, dass wir das.
denke auch, sie wurde eingesperrt im letzten, also Razaghef war da eingesperrt, wahrscheinlich doch in einer titanischen Einrichtung. Also vielleicht nicht titanisch, sondern ehemalig mal leeren Einrichtung, die dann aber Tyr übernommen hat, wie vielleicht auch Ulduar oder so. Wir wissen es ja immer noch nicht, ob das nicht vielleicht sogar die Pyramiden unten in Uldum, ob die nicht leeren Sachen sind, Blank Empire Sachen sind und die Titanen nur gesagt haben, nee, das haben wir gemacht und die Wächter, nee, nee, das ist leere, hat da nichts oder, ne, das waren wir alles. Deswegen kann es auch so gut, sehr gut sein, finde ich, dass auf den verbotenen Zone dort, wo Razaghef jetzt drin war, dieses Gefängnis, dass das eventuell ein altes Black Empire Gebäude ist oder sowas, was Tyr dann für sich dann genommen hat oder so. Und da werden wir dann Tyrs Seele finden und ihn zurückholen oder so. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Da kommt der ewige
Ja.
Drache dann zurück. Ja, sehe ich kommen.
Ja. Die ewigen Drachen müssen ja eh noch irgendwie wieder in die Story rein. Er
Schon.
hat's, also, Steve Denuser hat das gesagt. Also, er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber er hat das so sehr gesagt, wie er es sagen konnte, ohne zu spoilern. Die ewigen Drachen werden nochmal eine größere Rolle in Dragonflight spielen.
Ja, vor allem fand ich cool, der deutsche Warcraft-Account und auch, ich glaube, der amerikanische hat es danach erst gemacht, was ganz komisch ist. Sie haben den Montag, die haben ja Monday immer diese Fan-Post oder sowas.
Ja.
Und da haben sie zu irgendwas, ich meine, es hatte mit den Drachen zu tun, ja, aber auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, haben sie geschrieben, wusstet ihr eigentlich, dass Murusond ein Anagramm für Nostormu ist? Da war ich baff. Da hab ich mir gedacht, ey, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach bringen, so auf Twitter. Was ist denn los mit euch? Das ist ja wie so ein Schlag ins Gesicht quasi, weil das halt einfach nicht direkten Zugang zu dem Bild hatte. Und ja, ich glaube, da kommt schon noch was. Da muss schon noch was kommen. Ja, bin ich mir sicher. Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt eine Stunde. Wir möchten da direkt sagen, heute eine Stunde ein bisschen kürzer. Ihr habt mitbekommen, wir haben in letzter Zeit ein bisschen Termindruck und dann ist mal ausgefallen, aber sonst würde es wieder ausfallen. Deswegen haben wir gedacht, gut, dann machen wir eine Stunde, dann kommen wir wenigstens zu etwas. Deswegen da an der Stelle schon mal Entschuldigung. Ich weiß, ihr lächzt alle danach. Wir lächzen auch und wir lächzen alle zusammen. Wir sind quasi wie alte Götter mit offenen Schlunden. Aber das war's dann hier schon für heute.
Ja, das war's heute schon viel zu tun. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal wieder Ruhe die nächsten Wochen.
Ja, ich weiß nicht. Nächste Woche ist spätestens 07 da. Spätestens. Also auf dem PTR.
Ja.
Ich seh da eine Menge
Mach
kommen.
du erstmal die Kampagne fertig.
Ja,
Ist so schlimm mit
ja,
dir.
ja. Im Übrigen, noch eine kleine Information für dich interessant. Es wurde doch noch ein Novel jetzt zum Vorverkauf gegeben. Ende des Jahres für den 26. Oktober ist ein WoW-Roman geplant.
Ja, ist doch auch, hat man was zu lesen für lange Bahnfahrten oder so. So mache ich das oft.
Ja, aber wir hatten, weil wir mal darüber geredet haben, dass sie halt diesen Punkt angegangen sind und gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr Novel rein für Lore bringen. Ich bin jetzt gespannt, wie sie es machen tatsächlich dann.
Ja, mal gucken. Ja, man könnte jetzt natürlich extra Lore machen, ne? Die ganzen Charaktere, die gerade nicht auf den Dracheninseln sind.
Mhm. Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin mal gespannt. Auch dieses Drachenbuch, ja, was von Christy, inspirierte Christy, da kommen soll, bin ich sehr gespannt.
Yes. Gut.
Also, meine lieben, unsere lieben Zuschauer auf Spotify, YouTube, überall, danke. Haut wieder die Kommentare voll. Nächster Lorewalker frühestens in 2 Wochen, weil ich jetzt eine gesamte oder 1,5 Wochen nicht da bin.
Ich auch. Ich bin in Göttingen und in Berlin und überall bin ich, aber nicht zu Hause.
Also, wie gesagt, in 2 Wochen allerfrühestens der nächste. Alle Informationen dazu habt ihr auf dem Chromie.de Discord. Da sage ich eigentlich immer Bescheid, wenn irgendwas ist oder warum der Lorewalker ausfällt oder sowas, dann gebe ich da immer Bescheid. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr uns immer noch treu hier überall zuhört und die Stange hält. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.